Herzlich willkommen beim Zeitarbeitscoach Podcast. Wir informieren Sie unabhängig und aktuell rund um die Personaldienstleistungsbranche. Ich heiße Patrick Reiner und ich freue mich heute auf das Gespräch mit Herrn Ulrich Panek, Inhaber der Panek Consulting.
Hallo Herr Greiner.
Nehmen Sie uns mal beziehungsweise mit in Ihren persönlichen Karriereweg und in Ihre aktuelle Funktion.
Ja, dann versuche ich das mal ein bisschen in Kurzform, die wichtigsten Daten. Mit knapp über 60 hat man da einiges zu berichten. Ich bin in Südbaden aufgewachsen, habe 1978 Abitur gemacht, dann eine Ausbildung als Speditionskaufmann, war dann mal in dem Bereich tätig, beim Industrieunternehmen, Exportleiter, Versandleiter, bin dann wieder zurück in die Spedition, da verschiedene Länder betreut in der Exportabteilung. Und dann aber war mir das, ich will nicht sagen in Südbaden zu klein, aber irgendwie wollte ich halt ein bisschen mehr erreichen, mehr leben, in die große, weite Welt raus und habe in Frankfurt angeheuert bei einer Containerreederei, war da okay. Für den Vertrieb, die Kundenbetreuung zuständig, bin für die nach ein paar Monaten dann nach München, da konnte ich dann die Abteilung Import übernehmen und war verantwortlich für Süddeutschland und Österreich. Das lief ganz, ganz gut mit der Containerreederei, wurde dann aber abgeworben von einer amerikanischen Containerreederei, die rund um die Welt Dienste angeboten hat. Damals die größten Containerschiffe mit 4.500 Containern. Wenn ich heute Berichte im Fernsehen sehe über die Ozeanriesen, muss ich sagen, dann waren das ja kleine Boote. Heute haben die über 20.000, 22.000 Container. Wow. War eine tolle Herausforderung, aber hieß auch für mich von München wieder zurück nach Frankfurt. Aber ich war damals sehr flexibel. Ich habe gesagt, wenn irgendwo, ich sage nicht nur der Ruf des Geldes, sondern auch der Ruf einer tollen Position kam, habe ich dann eine Position angeboten bekommen bei einem australischen Unternehmen, ein recht bekanntes, das weltweite Dienste anbietet und habe da für weltweite Kurierdienste die Niederlassung in Stuttgart übernommen. Also eine tolle Chance, also ab nach Stuttgart, also wieder von Frankfurt weg. Das war schon ein Hin und Her, wenn wir Klassentreffen hatten, hieß es immer, wo wohnst du denn jetzt, wo bist du denn jetzt hingezogen? Ne? Dann war das im Prinzip für mich Vertrieb, Personalverantwortung, die Niederlassungsleitung und da war ich irgendwo knapp Mitte 20, Firmenwagen dazu, also muss ich sagen, war natürlich eine tolle Geschichte, aber trotzdem entwickelt sich das irgendwie weiter. Ich bin dann in den Dienstleistungsbereich gewechselt, Dienstleister für Autovermieter am Frankfurter Flughafen und da haben wir pro Monat zwischen 30.000 und 35.000 Fahrzeuge gedreht, also die zurückgegeben werden und wieder vermietungsbereit gestellt werden müssen.
Ja.
Die Personalverantwortung ist gewachsen. Das waren dann naja, knapp 100 Angestellte, 400 Aushilfen, 4 Servicecenter, dann auch in Düsseldorf haben wir erweitert. Das war aber, so toll das auch war, auch finanziell alles klasse, eine enorme Belastung. 7 Tage die Woche, weil irgendwo werden immer Autos vermietet und den Kunden interessiert nicht, ob ich jetzt sage, ich habe Wochenende. Eine Woche Urlaub pro Jahr, mehr war auch nicht machbar, also Dauerstress. Und dann kam irgendwo dieser Wendepunkt, wo es dann auch in Richtung Personaldienstleistung ging. 1994, das Monopol der Arbeitsagentur wurde damals aufgehoben. Ja. Früher war ja nur die Arbeitsagentur zur Arbeitsvermittlung überhaupt ermächtigt.
Ja.
Und da habe ich meine Chance gesehen, was Eigenständiges zu machen. Ich habe so eine Personalvermittlung selber. Das erlaubte das Verfahren war damals wie bei einer Arbeitnehmerüberlassung. Also mit vielen Auskünften, eine richtige Urkunde, Norbert Blüm Erkenntnis, also Dianetics-Erklärung. Man musste da alles Mögliche abgeben und war Mitglied im BPV, Bundesverband Personalvermittlung. Und bei einem Meeting in Bonn habe ich den damaligen Geschäftsführer von Manpower, den Dieter Bender, kennengelernt. Und der hat zu mir mal in der Kaffeepause gesagt, Zeitarbeit sollte ich unbedingt dazu nehmen, weil es einfach noch zu früh ist, nur die Vermittlung zu machen. Mhm. Er sagt, wir bei Manpower machen das. Wir machen das nebenbei, alles prima. Aber damit allein zu überleben, werden sie nicht schaffen.
Vielleicht noch eine kurze Information dazu. Manpower, quasi die Erfinder in Amerika der Zeitarbeit.
Ja.
Dazu eine Folge im Zeitarbeitscoach-Podcast. Ich glaube, die Folge heißt Die Geschichte der Zeitarbeit. Da haben wir halt über das Thema halt gesprochen, wie überhaupt Zeitarbeit entstanden ist, wie das von Amerika Richtung Europa gekommen ist. Also eine ganz, ganz spannende Sache. Ja, und dann waren Sie ja mit einer der Wegbereiter hier.
Ja, genau. Er hat mir dann natürlich die Tipps gegeben, hat gesagt, hier, da müssen Sie irgendwas machen. Und dann habe ich Kontakt mit einer Zeitarbeitsfirma bekommen, die 6 Niederlassungen hatte im Rhein-Main-Gebiet.
Okay.
Und dann habe ich mit denen gesprochen und die sagt, Mensch, ja, prima, Sie haben die Erlaubnis zur Vermittlung. Das können wir ja irgendwie kombinieren. Hm. Und habe dann dort angeheuert, war ein paar Monate Disponent und habe dann direkt eine Niederlassung bekommen. Die haben gesagt, hier, können Sie eine Niederlassung übernehmen. Die ISO-Zertifizierung wurde seinerzeit auch gemacht, das war dann 1996. Und da hatte ich die ersten Berührungspunkte so mit der Norm, die damals halt noch sehr, sehr aufwendig war. Und ich habe das ja auch in anderen Podcasts schon gehört, dass es hieß ja damals Höchstüberlassungszeit. Zu meiner Zeit waren das 6 Monate, dann 9 Monate und dann mit Zweiteinsatz. Also das war ja viel komplizierter, da gab es keine Arbeitszeitkonten, das war ja eine wilde Zeit. Und das Unternehmen hat gesagt, wir wollen deutschlandweit erweitern, aber auf Franchise-Basis. Das war auch so diese Zeit, wo einige Unternehmen oder mehrere zumindest im Bereich Franchising Partner gesucht haben. Und mein Job war dann, den Branchenfremden, zumeist Branchenfremden, beim Aufbau der Büros zu helfen. Das heißt also, überall, wo die eröffnet haben, das waren dann zuerst Karlsruhe, Freiburg, Frankfurt, Düsseldorf, Köln, egal wo, wurde ich hingeschickt. Das heißt, es hieß, helf denen mal an den ersten Schritten, bring denen mal bei, wie das Geschäft läuft, wie man Kunden kriegt, wie man Aufträge besetzt und wie man Geld verdient.
Ja, und da gab es ja auch noch nicht die den Ausbildungsberuf zum Personaldienstleistungskaufmann. Ja, und
genau, da hat man im Prinzip die genommen, die irgendwie sich beworben haben. Ich habe damals in dem einen Büro kam ein Restaurantfachmann und habe ich gesagt, Mensch, wäre das nicht was für Sie intern als Disponent? Wir sind viele in dem Bereich aktiv. Ne? Dann sind Sie auf Augenhöhe. Und der hat dann angeheuert und hat gesagt, nee, prima, mache ich. Also das passt ganz gut. Also haben wir Hotels und Cateringbetriebe geworben.
Ah, spannend.
Und dann hat man natürlich gesagt, okay, das funktioniert nicht parallel. Büroleitung, gleichzeitig noch irgendwo überall in Deutschland unterwegs. Also Wechsel in die Zentrale. Ich wurde Franchise-Beauftragter und Qualitätsbeauftragter. Da ging das los. Das heißt also, ich habe die Büros besucht, ich habe denen geholfen beim Aufbau, die internen Audits gemacht, die ISO-Schulungen. Damals waren das noch 2 volle Tage, weil da waren das noch 2 komplette Leitsordner voll mit Anweisungen, mit allem drum und dran. Habe die Zertifizierungsaudits begleitet und habe das gemacht. Das hat auch wahnsinnig Spaß gemacht. Ich war gern unterwegs, deutschlandweit, eine Woche hier, paar Tage da. Aber das System, aber da nur ein Satz dazu, ist gescheitert, weil es dann unterschiedliche Auffassungen gab zwischen Franchise-Geber, Franchise-Nehmer. Da ging es in erster Linie natürlich auch um Gebühren.
Ja, Klassiker.
Wofür zahlen wir, das kostet. Ja, das ist, irgendwann hieß es, ja, Mensch, wir zahlen so viel Geld, aber eigentlich sind wir doch die, die das Risiko haben und. Und dafür, dass der Panik da einmal im Monat kommt und uns ein Audit macht oder uns ein bisschen unterstützt, das ist uns nicht so viel Geld wert. Also ist es dann im Endeffekt ja gescheitert. Bin dann nochmal in der Zeitarbeit geblieben, habe eine Niederlassung übernommen bei einem anderen Unternehmen, war dann kurze Zeit später Regionalleiter Süddeutschland, weil die gesagt haben, wir wollen im Süden mehr aufbauen und wurde dann abgeworben über einen Headhunter zu einem der ganz Großen. Damals Top 5 in Deutschland, 100 Büros, 500 Millionen Umsatz, also schon ein Riesenladen und bin als Quereinsteiger, als Gebietsleiter rein und habe 6 Niederlassungen übernommen, habe das dann ein paar Jahre gemacht und irgendwie, klar, manche fragen, warum hast du es dann doch nochmal probiert mit der Selbstständigkeit, aber irgendwas gefällt einem dann doch nicht so ganz. Und dann habe ich gesagt, Personalvermittlung im kleinen Stil, geringe Kosten, einfach nur die ein oder andere Vermittlung machen und mal 3 Gänge zurückschalten, vielleicht auch.
Und hat das gereicht, die 3 Gänge zurückschalten oder?
Also die 3 Gänge zurückschalten hat gereicht, das kann man sagen. Die Einnahmen, ja, ich habe ein paar Vermittlungen gemacht, das war alles soweit in Ordnung, aber man hat natürlich viel tun müssen. Ich habe dann auf einer Veranstaltung mal Leute kennengelernt, die Coachings anbieten und die nicht ihr Geld bekommen, wenn sie einen Erfolg gebracht haben, sondern wenn sie einfach Stunden oder Tage verbracht haben. Und ich dachte, das klingt eigentlich auch ganz gut. Und habe dann das Angebot eines Dienstleisters bekommen, Personaldienstleister, der gesagt hat, auch in alten Zeiten übrigens noch, wir suchen einen Qualitätsbeauftragten für unser Unternehmen. 8 Büros deutschlandweit, also jetzt kein Riesenladen, aber er sagt, wir brauchen da jemanden. Und das könnte ich ja zusätzlich machen. Ja,
als externer Berater dann.
Als externer Berater, nehme das mit dazu, habe also interne Audits gemacht, wieder externe, dann die Umstellung auf diese neue Norm, habe damit dann also die betreut, habe das gemacht und habe gesagt, das ist ein interessantes Gebiet und habe 2019 Schulungen gemacht, TÜV, und habe da Zertifikate erworben als Qualitätsbeauftragter, als Qualitätsmanager und als Qualitätsauditor. Habe den Betreuer, habt also weiter den Personaldienstleister betreut, also Betreuer war ich weiterhin, gesagt, das mache ich ja nebenbei und habe dann Mitte 2019 noch in einer Klinik angefangen, auch als Qualitätsbeauftragter, auch extern, auch in Teilzeit. Und habe dann aber gesagt, was ich natürlich noch gerne machen wollte, wäre externer Auditor, also Zertifizierungsaudits zu machen und habe dann bei den ganzen Zertifizierungsstellen festgestellt, dass die im Bereich Zeitarbeit nicht so Interesse haben. Da haben sie kaum Kunden, weil Zeitarbeitsunternehmen das eher nicht machen, weil das halt auch Geld kostet.
Okay.
Und dann haben die zu mir gesagt, also wenn sie uns Kunden bringen, die zertifiziert werden wollen, dann könnten sie bei uns irgendwie auch ein bisschen mitmachen. Und dann kam natürlich meine Entscheidung, dann kann ich das auch alleine machen.
Ja, ich wollte es gerade schon sagen, also das ist da eigentlich naheliegender, oder?
Also wenn ich jetzt die Aufträge bringen soll, damit ich dann ein bisschen was vom Kuchen abbekomme, da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich gesagt, nee, dann habe ich 2020 jetzt ganz aktuell gesagt, dann mache ich ein eigenes Logo,
ja,
eine eigene Zertifizierungsstelle, ISO-Zert Zeitarbeit, damit schon ganz klar ist, es geht um die Zeitarbeit. Ich will nicht zertifizieren ein Maschinenbauunternehmen, auch wenn ich sage, ich dürfte das, aber ich finde immer, man muss authentisch bleiben und das ist der Bereich, den ich kenne und dann sage ich, das kann ich machen und bin aktuell zu der Frage, was mache ich im Moment? Panne Consulting hat, was die ISO betrifft, im Prinzip zwei Säulen. Das eine ist die Beratung und die aktive Unterstützung von Unternehmen. Das heißt, auf der Website steht auch das Motto in 4 Schritten zu ihrem ISO-Zertifikat. Der eine Punkt, Unternehmen sagt, wir wollen uns zertifizieren lassen. Und das zweite ist die Zertifizierungsstelle, nämlich ISO-Zert Zeitarbeit.
Eine Standardfrage, die wir halt immer haben, weil es für viele Zuhörer sehr, sehr interessant ist, auch mal ihren aktuellen Arbeitsalltag kennenzulernen. Gut, jetzt, der wird sich wahrscheinlich jetzt vielleicht ein Stück weit verändert haben, aber gehen wir mal vom typischen Arbeitsalltag aus. Wie sieht der aus?
Also der typische, ich habe das auch in dem Podcast immer, wenn aus der Zeitarbeit jemand sagt, sagt er, kein Tag ist wieder anders, man muss immer sehen, was passiert. Das kenne ich noch aus meinen Zeiten, Tagesgeschäft, aus dem ich mich natürlich jetzt komplett zurückgezogen habe, sondern sage, ich kann nicht gleichzeitig für ein Zeitarbeitsunternehmen Tagesgeschäft machen und andere beraten oder betreuen. Ja. Aber dann läuft das bei mir im Prinzip auch so ab. Ich muss mich da schon gut organisieren, weil auf der einen Seite bin ich Qualitätsbeauftragter des Dienstleisters unter der Klinik. Mhm. Da gibt's also Dinge vorzubereiten, interne Audits, Qualitätszirkel, das externe Audit, das wieder kommt, das gut vorzubereiten, Dokumenten zu überarbeiten. Ja. Und auf der anderen Seite melden sich halt auch mal, oder ich bin ja auch aktiv, um neue Kunden, potenzielle Kunden zu gewinnen. Teilweise kommen die auf mich zu und sagen, Mensch, das wäre jetzt interessant. Und dann telefoniert man mit denen, man besucht die, das mache ich natürlich am liebsten, um den vor Ort so mal zu erzählen, wie das abläuft. Man schickt den Unterlagen zu, man macht denen ein Angebot, man erklärt denen, wie das Ganze abläuft. Und da hat sich natürlich jetzt schon was geändert, dass also die, die jetzt noch gesagt haben, jawohl, das ist für uns was, die sagen, lassen Sie uns das mal auf den Herbst verschieben, bis sich die Situation entspannt hat. Also ich arbeite viel vom Homeoffice aus, dadurch habe ich jetzt nicht ganz so diese Einschnitte. Ich kann von hier aus mich einloggen und arbeiten. Aber der persönliche Kontakt, der für mich wahnsinnig wichtig ist, der fehlt jetzt natürlich schon. Das ist ganz klar. Die wollen mich jetzt nicht unbedingt vor Ort sehen, weil die sagen, ja, Ausgangssperren. Ich bin bei einer Klinik in Bayern aktiv. Da gibt es eine richtige Ausgangssperre. Da müsste ich ja sogar eine Bestätigung haben, warum ich da überhaupt hinfahren will. Also das ist ein bisschen schwieriger geworden, das muss man schon sagen, ja.
Ja, danke schön für die intimen Einblicke und für Ihre Offenheit.
Oh ja.
Herr Panik, für die, die sich mit dem Thema Zertifizierung noch nicht so ganz auskennen, wenn man sich jetzt auf Ihrer Seite befindet, isozertifikat.de, wird man sofort auch die Information bekommen, Zertifikat nach der Norm DIN EN ISO 9001 2015. Was kann man sich als Laie darunter vorstellen?
Also im Prinzip ist es ganz einfach erklärt, die ISO 9001 ist eine Normenreihe für Qualitätsmanagementsysteme. Das ist so ganz allgemein ausgedrückt. Ganz wichtig allerdings ist, sie ist weltweit anerkannt.
Ja.
Das heißt, also das DIN steht ja für Deutsches Institut für Normung, EN für die Europanorm, ISO für International Standardization Organization, also eine weltweit anerkannte Norm. Und sie ist, auch das ist auch wichtig, branchenunabhängig. Das heißt also, Zeitarbeitunternehmen, genauso wie Maschinenbauunternehmen, Kliniken, egal, welches Unternehmen kann sich nach dieser Norm zertifizieren lassen. Früher war das nur im Bereich der Produktion Thema.
Genau.
Dann kamen Dienstleistungen dazu. Also zu den Zeiten, wo ich es kennengelernt habe, Ende der 90er, hieß es dann immer, ja, Produkte, das gilt aber auch für Dienstleistungen. Mittlerweile steht in der Norm auch Produkte und Dienstleistungen. Also es ist jetzt aufgenommen worden. 2015 steht für den aktuellen Stand. Also im Moment ist es so, dass 2015, drum kam auch dieser Begriff her, diese neue Norm offiziell verabschiedet wurde. Es gab eine Übergangsfrist von 3 Jahren. Das heißt, die bis dahin aktuelle Fassung, die viele Unternehmen zum Teil, muss ich sogar sagen, auch noch auf ihrer Website erwähnen, die 2008, die ist seit Ende 2018 nicht mehr gültig. Das heißt, auch die Zertifikate, auf denen ja auch eine Gültigkeit draufsteht, habe ich schon gefunden, dass manche da noch auf ihrer Website haben, hier, wir sind zertifiziert nach der 2008 und dann heißt es abgelaufen September 2018.
Okay.
Dann denke ich, okay, da sollte man sich überlegen, ob man das vielleicht mal erneuert. Und die Firmen hatten Zeit, auf die neue Norm umzustellen. Das hat ja auch der Dienstleister gemacht, für den ich aktiv war. Die Zertifizierung jetzt aber sind nur noch nach der neuen Norm gültig. Und es heißt immer so schön, diese eine Zertifizierung ist, und das ist jetzt hier so abgelesen, der neutrale Nachweis, dass ein Qualitätsmanagementsystem eingeführt wurde und die Prozesse auch eingehalten werden. Mhm. Und das wird durch ein Audit einer Zertifizierungsstelle nachgewiesen. Und das Zertifikat bestätigt, da steht dann auch ganz klar drauf, im Rahmen eines Audits wurde nachgewiesen, dass die Normanforderungen erfüllt werden.
Und für welche Personaldienstleister kann und ist diese Zertifizierung sinnvoll? Oder vielleicht sogar notwendig?
Ich fange mal mit notwendig an, weil Gerne. Das ist immer so dieser Knackpunkt. Sinnvoll versuche ich immer den Leuten zu erklären, dass es sinnvoll ist. Mhm. Aber manche sagen, ja, wir müssen halt, weil der Kunde verlangt. Ja. Das hört man immer wieder. Der Kunde arbeitet nur mit zertifizierten Unternehmen zusammen. Dann müssen die natürlich, dann sagen die, ja, eigentlich wollen wir nicht, weil die sich überhaupt nicht damit befasst haben und sagen noch, der Kunde verlangt es. Mhm. Und jetzt nur als Beispiel, die Klinik beispielsweise arbeitet mit Reinigungsdienstleistern und die müssen zertifiziert sein. Weil die Klinik sagt, wir müssen oder wir arbeiten nur mit zertifizierten Unternehmen. Sinnvoll, das ist aber der andere Punkt, sage ich jetzt mal, ist es eigentlich für alle Unternehmen, auch Personaldienstleister, unabhängig von der Größe, wobei ich sagen würde, gerade die kleineren können natürlich damit nachweisen, dass sie diese Kriterien erfüllen, die auch für den Kunden einen Nutzen haben.
Ja.
Weil diese Norm hat so ein paar Punkte, die ganz wichtig sind, die sagt, Kundenorientierung ist so ein Schlagwort aus der Norm. Mhm. Professionelles Beschwerdemanagement, auch das ist ja so ein Thema. Und dann natürlich, was sich wie ein roter Faden durchzieht, der kontinuierliche Verbesserungsprozess, ja. KVP, der Dienstleistung. Und dann sage ich natürlich, das sind ja Punkte, die man gegenüber dem Kunden schon anbringen kann.
Ja.
Heißt aber nicht, auch da müssen wir uns drüber im Klaren sein, dass jemand, der zertifiziert ist, keine Fehler machen kann. Also, aber er hat ein professionelles Beschwerdemanagement, um darauf einzugehen und das zu bearbeiten und diese Fehler eben auch auszumerzen. Also dieses ganze Fehlermanagement ist da natürlich schon anders aufgestellt.
Ja, wenn jetzt ein Dienstleister für sich verstanden hat, dass es sinnvoll ist, oder durch die Notwendigkeit einer Kundenvorgabe sich mal mit Ihnen auseinandersetzen möchte. Wie verläuft denn eine Zertifizierung mit Ihnen zusammen?
Also vielleicht gerade noch ein Punkt zu den Vorteilen.
Ja,
also ich versuche immer, dem Dienstleister die eigenen Vorteile klarzumachen. Mhm. Also dass ich sage, für das Unternehmen, auch für die Mitarbeiter. Also so ein Imagegewinn, wenn man so ein Zertifikat hat, das ja weltweit anerkannt ist. Die höhere Kundenzufriedenheit. Weil das ist ja für so ein Unternehmen interessant, die sagen, wir orientieren uns am Kunden, wir verbessern stetig die Dienstleistung,
ja.
Die Mitarbeiterzufriedenheit, die gesteigert wird. Und dann, Unternehmer hören das immer gern, Steigerung der Produktivität. Weil wenn die Abläufe optimiert werden und kontinuierlich verbessert werden, dann ist eigentlich auch die Produktivität gesteigert. Und das ist so etwas, was ich denen versuche klarzumachen, das bringt euch schon was. Aber es ist, ganz ehrlich zugeben, nicht immer ganz einfach.
Verstehe ich.
Aber der Ablauf, also sagen, wie verläuft die? Es gibt ein Zertifizierungsaudit. Mhm. Das heißt also eine externe Zertifizierungsstelle, zum Beispiel auch ISO-Zert Zeitarbeit, also auch meine Stelle könnte das machen, führt ein Audit durch und im Rahmen dieses Audits wird der Nachweis erbracht, dass die Anforderungen erfüllt werden. Das heißt, ein Auditor kommt vor Ort, der schaut sich im Unternehmen dieses Qualitätsmanagementsystem an und schaut, ob diese Anforderungen erfüllt werden. Also so Dinge wie, sind die Prozesse im Unternehmen klar dargestellt? Gibt es eine Prozesslandschaft? Gibt es eine Qualitätsziele? Gibt es eine Stakeholder-Analyse? Die relevanten Parteien, die also im Umfeld den Erfolg beeinflussen können, egal Mitarbeiter, Wettbewerber, Banken, Gesellschafter, Behörden, wer auch immer.
Also die Innen- und Außensicht.
Alles genau, dass man sagt, interne und externe Parteien, dass man auch Chancen und Risiken der Branche erkennt. Und was wichtig ist, die internen Audits, die durchgeführt sein müssen. Es gibt dann auch so einen Managementbericht, das heißt, die Geschäftsleitung muss so einen Bericht erstellen, wie dieses System umgesetzt ist, ob es funktioniert, ob das alles klappt. Und je nach Größe des Unternehmens und Anzahl der Niederlassungen, auch das ist ja so ein Punkt, dauert es dann einen Tag, mehrere Tage. Also wenn ein Unternehmen sagt, wir haben 20 Niederlassungen, dann sind das natürlich schon ein paar Tage, in denen man ein paar Niederlassungen auditiert und dann eben in den Folgejahren die nächsten. Das Zertifikat gibt es dann immer für 3 Jahre.
Okay.
Und falls also das Audit bestanden wird, für 3 Jahre. Und es gibt aber im Abstand von einem Jahr ein Überwachungsaudit. Das heißt also dieses, ja, wie im Fußball heißt es immer, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Und so ist es da auch. Nach dem Audit ist vor dem Audit. Denn in einem Jahr kommt der Auditor wieder und schaut, machen die das überhaupt noch alle so? Läuft das noch oder freuen die sich, dass sie 3 Jahre ein Zertifikat haben? Jetzt macht eh jeder, was er will. Ne? Und dann gibt es, wenn die 3 Jahre rum sind, ein Rezertifizierungsaudit. Der Ablauf wäre der gleiche. Aber der wichtigste Punkt, und das merke ich jetzt immer auch, wenn sich Interessenten melden und sagen, ja, Zertifizierung, es muss erstmal ein Qualitätsmanagement existieren, das zertifizierungsreif ist.
Okay.
Das heißt, wenn da jemand sagt, ja, wir wollen uns zertifizieren lassen, dann ist meine erste Frage, haben Sie denn so ein QMS eingerichtet? Und dann macht man eine, klingt immer ganz toll, Gap-Analyse, also eine Lückenanalyse. Und die gebe ich auch teilweise in Unterlagen schon Kunden und sage, schauen Sie sich das mal an, da sind so ein paar Stichpunkte. Wir können es gern gemeinsam machen, aber Sie können sich auch selber einfach mal anschauen,
sehr gut,
welche Forderungen hat die ISO? Ist das bei mir erfüllt oder nicht? Denn wenn nicht, müssen wir irgendwelche Maßnahmen ableiten, planen, durchführen, vielleicht ein Probeaudit machen. Denn es macht keinen Sinn, wenn wir einen Zertifizierungsaudit terminieren und der Auditor feststellt, es passt nicht. Dann kostet das nur unnötig Geld. Und Sie kriegen das Zertifikat eh nicht. Ne? Und das ist der erste Weg. Ne?
Ja. Ja, Sie haben mir schon eine Frage schon fast vorweggenommen. Dankeschön dafür. Und zwar war ja eine Idee, beziehungsweise eine Frage, Handlungsempfehlung. Also das wäre jetzt, dafür hätte ich jetzt mal so schon mal beantworten, ein Stück weit mit Hausaufgaben machen, sich schon mal vorwärts ja, das Unternehmen anzuschauen. Aber jetzt auch mit Ihrer Erfahrung, welche Ratschläge und welche Empfehlungen haben Sie für Unternehmen in diesem Zusammenhang?
Also da kann ich oder muss ich sogar noch eins draufsetzen, so aus der Erfahrung jetzt merke ich, der wichtigste Punkt tatsächlich, den ich nur jedem empfehlen kann, bevor man überhaupt die Gap-Analyse macht, sollte man sich tatsächlich mit dem Thema QMS und Zertifizierung befassen. Sich beraten lassen, also nicht jetzt nur über mich, es gibt auch so viele Berater, die es machen, aber einfach mal ganz unverbindlich erklären lassen, warum macht man das? Weil die Frage ist ja, warum braucht man ein Qualitätsmanagementsystem, falls ein QMS schon existiert oder manche sagen auch einfach, haben wir, und ich gucke mir das an und denke, naja, das hat mit QMS noch nicht so viel zu tun. Denn dann kommen so Argumente, und das kenne ich aus der Praxis. Welchen Sinn soll denn die Zertifizierung haben? Dann sagt nämlich ein Kunde, wir arbeiten auch ohne Zertifikat. Perfekt. Punkt 1, das kommt immer. Unsere Kunden sind zufrieden, also was soll das? Ne? Kommt alles ohne dich. Das ist aber nicht erfunden, sondern tatsächlich live. Wir haben keine Beschwerden, also sind doch alle zufrieden.
Ja, nicht gemeckert, ist genug gelobt.
Genau, und dann sagen die, das ist doch alles prima, also warum brauchen wir das? Und dann kommt immer meine Argumentation mit der TÜV-Plakette. Ich sage, schauen Sie, es kann sein, Sie haben ein Auto, das ist top, da ist alles in Ordnung. Aber wenn die TÜV-Plakette nicht drauf ist, dann können Sie nicht sagen, es hat auch jemand, unabhängige Stelle festgestellt, dass es wirklich so ist. Sie sagen, der ist top. Der Unterschied ist natürlich mit dieser Zertifizierung, die TÜV-Plakette brauchen Sie, um das Auto überhaupt nutzen zu dürfen im Straßenverkehr. Sie können natürlich auch ohne Zertifizierung arbeiten. Das ist nicht der Punkt. Und ganz entscheidend ist auch, dass man die Mitarbeiter mit einbezieht. Das heißt also, wenn man dann schon sagt Zertifizierung, dass man die bei der Erstellung der Dokumente mit einbezieht, dass man Schulungen durchführt, die Vorteile auch für die Mitarbeiter aufzeigt. Dieses, was ich immer sage.
Tolles Beispiel.
Die Mitarbeiter etwas von Anfang an richtig zu machen, weil alles klar dargestellt ist. Nicht jemanden fragen und jeder macht es anders, sondern da gibt es klare Regularien. Und man muss die für das Thema interne Audit sensibilisieren, weil das habe ich schon in der Praxis erlebt. Interne Audits heißt immer, um Gottes Willen, da kommt einer zum Prüfen. Also ja, Auditoren vermeiden immer den Ausdruck früh. Wir prüfen nicht. Wir schauen uns vor Ort an, ob die Abläufe gut sind, ob sie optimiert werden können, ob sie vereinfacht werden können. Und dann versuchen wir den Leuten klarzumachen, die Mitarbeiter, das bringt für euch Vorteile, wenn wir das verbessern. Das heißt also, das ist keine Steuerprüfung, denn Leute sagen, ach, dann kommt einer, der guckt, ob ich Fehler gemacht habe, und dann gibt es Probleme.
Ja, ich habe mal für einen Personaldienstleister gearbeitet, der war vor einer entsprechenden Prüfung, ja, so nervös, dass er vorher sogar einen Fensterreiniger kommen ließ, damit die Fenster sauber sind. Der wusste gar nicht, wo er anfangen soll. Ja, das war schon fast panisch. Ja,
und dann, das merke ich auch, wenn ich Audits terminiere, wenn ich dann sage Audits, dann kommt immer wieder nochmal dieses, ach du liebe Zeit, oh Gott, muss das sein?
Ja.
Nochmal, es ist doch jetzt wirklich, wir wollen doch nur schauen, ob das alles gut läuft. Ach ja, was wird denn da geprüft? Nein, es wird nicht geprüft. Und wenn das externe Audit vorbereitet wird, ich bereite die Leute drauf vor und brief die und sage, so und so läuft es. Und wenn das Audit rum ist, dann heißt es immer, ach so.
Tat ja gar nicht weh.
Das war jetzt nicht so, der hat ja nur sehen wollen, wie wir arbeiten. Richtig. Sag ich, und was habe ich vorher gesagt? Er will sehen, wie er arbeitet und ob das alles so ist, wie es dargestellt wurde. Und schon ist alles erledigt.
Klasse.
Und plötzlich ist man beim nächsten Audit jetzt nicht unbedingt begeistert, aber zumindest sagen die Leute dann, ja komm, das ist jetzt wirklich halb so wild. Ne?
Herr Panik, welche Zertifizierungen können denn noch interessant und sinnvoll sein?
Bei Personaldienstleistern muss ich jetzt sagen, sehe ich da jetzt nicht so weder sinnvolle noch notwendige.
Ja.
Also obwohl ich, damit kann man auch Geld verdienen, wenn man sagt, man zertifiziert es, aber es gäbe, nur um es kurz darzustellen, es gibt fürs Umweltmanagement, die ISO 14001, das ist mehr für produzierende Unternehmen, weil die müssen dann schon darauf achten, dass sie eben mit den Ressourcen auch entsprechend umgehen.
Ja.
Energiemanagement gibt es noch, 50001, ist auch mehr für Produzierende. Und dann gibt es natürlich zwei Normen, wo ich sage, das betrifft schon die Zeitarbeit, nämlich die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, ja, die 45001. Aber das regeln ja Zeitarbeitsfirmen über die Fachkraft für Arbeitssicherheit, mhm, über die Sicherheitsbeauftragten im Unternehmen, über Schulungen bei der VBG und das alles, über die Fragebögen, egal was es da gibt. Insofern sage ich, müssen die sich nicht zertifizieren lassen. Und natürlich ein ganz neues oder sagen wir mal immer wieder aktuelles Thema IT-Sicherheitsmanagement, ja, Thema EU-Datenschutzgrundverordnung, personenbezogene Daten, ist natürlich für ein Zeitarbeitsunternehmen wichtig, aber deswegen muss man sich da nicht zertifizieren lassen. Man sollte einen Datenschutzbeauftragten haben, kann man ja auch extern vergeben,
genau,
dass jemand das betreut. Der macht dann Schulung für die Mitarbeiter, der schaut, ob die Dokumentation rechtssicher ist und gerade ganz wichtig dieses Thema Einverständnis, Datenverarbeitung,
ja,
Speicherung und sowas alles. Aber deswegen muss man sich nicht zertifizieren lassen.
Was können wir noch in Zukunft von Ihrem Unternehmen erwarten? Haben Sie neue Projekte, Innovationen? Ich denke mal, Sie haben ja gerade auch gesagt, Sie arbeiten viel vom Homeoffice. Wird da noch ein bisschen was kommen?
Jetzt sagen wir mal, das Augenmerk komplett auf dieses aktuelle Projekt ISO-Zert Zeitarbeit, wo ich einfach sage, Zertifizierung der Unternehmen. Interessant für gerade die kleineren, aber dann natürlich auch die Unterstützung, also dass ich sage Zertifizierung und auch die Unterstützung, die Beratung aus einer Hand. Einzige Ausnahme, das ist wichtig, dass man das erwähnt, falls jemand denkt, ja, das kann man ja so nicht machen. Das Zertifizierungsaudit selber kann ich natürlich nicht auf beiden Seiten vom Schreibtisch begleiten. Ich kann auf beiden Seiten sitzen. Das lässt sich aber ganz einfach regeln. Aber was ich auch immer betone, es ist trotzdem, auch wenn ich die Beratung gemacht habe und würde zertifizieren, kein Gefälligkeitszertifikat. Also da gibt es Richtlinien und an die hält man sich, sonst wäre das Zertifikat am Ende nichts wert. Also von daher gesehen, ist ganz klar das jetzt das Hauptaugenmerk. Wir hatten ja gesagt, durch die Corona-Geschichte hat sich das jetzt alles auch nach hinten verschoben. Die Firmen haben jetzt erstmal andere Dinge, um die sie sich kümmern wollen. Aber zukünftige Projekte hängen natürlich von der Entwicklung ab. Also ich sage, wenn sich das so gut anlässt, ich habe jetzt schon gemerkt, da melden sich auch mal sogar größere Unternehmen, sagen, wir können uns ja mal unterhalten, dann würde ich vielleicht personell aufstocken, dass ich sage, ich würde mir noch einen Auditor dazu nehmen.
Ja.
Aber der müsste natürlich die Anforderungen erfüllen, dass er zertifizierter Auditor ist,
ja,
und dass er, was ganz wichtig ist, nicht beim Zeitarbeitsunternehmen aktiv arbeitet. Weil egal, wenn wir sagen Vertraulichkeit, alles ganz prima, aber der kann natürlich da nicht aktiv tätig sein oder in der Personalvermittlung. Nachher wirbt er dem einen Kunden etwas für den anderen ab und so, dass sowas geht.
Ne? Ja, auch wenn er das nicht machen würde, aber trotzdem, man würde dieses, man hätte so eine Art Geschmäckle.
Richtig, Geschmäckle, wie die Schwaben so sagen, das hätte das schon und dann, ja, sage ich, das würde ich nicht machen. Man könnte es ausweiten, aber das ist jetzt so. Ich könnte natürlich sagen, ISO-Zert Logistik, ja, in dem Bereich, ISO-Zert Medical, ISO-Zert Facility, aber dann müsste ich mir schon Profis aus dem Bereich nehmen, weil dann sage ich, wenn ich authentisch bleiben will und sage, ich biete eine perfekte Zertifizierung, eine kompetente, dann kann ich nicht plötzlich sagen, auf der einen Seite, das ist mein Bereich und jetzt mache ich ganz was anderes. Also da würde ich sagen, Schuster, bleib bei deinem Leisten, mach das, was du kannst. Insofern ist das dann mehr so eine, ja, ich weiß nicht, Vision,
ja,
gut, man soll ja immer auch Vision haben, man soll ja sagen, okay, warum nicht, könnte ich ja gerne erweitern, aber wenn sich das jetzt gut entwickelt, glaube ich, habe ich die nächsten Jahre erstmal mehr als genug zu tun.
Ja, toi, toi, toi. Vielleicht können wir da auch ein bisschen unterstützen. Wenn ein Personaldienstleister sich jetzt, ja, intensiver mit dem Thema auseinandersetzen möchte, wie kann man Sie erreichen und kontaktieren?
Per Mail gar kein Problem. Ich weiß nicht, ob das dann auf der Seite irgendwo zu sehen ist.
Ja.
Dieses panic@isozertifikat.de oder @isozertzeitarbeit.de. Telefonisch auch gern, wobei, wenn ich natürlich unterwegs bin, aber kein Problem, Nachricht hinterlassen. Einfach mal auf die Websites klicken, mal informieren. Auch da, das wäre eine Möglichkeit. Ich schicke gerne Infos per Mail. Auch diese Gap-Analyse, solche Sachen schicke ich auch gern schon raus, weil ich sage, ich kann ja nicht einen Kunden, der sich zertifizieren lassen will, im Regen stehen lassen und sagen, gucken Sie mal, wie Sie es hinkriegen, sondern sagt, hier ist Material, gucken Sie sich an, ob Sie das hinkriegen. Ansonsten setzen wir uns gern zusammen. Und das ist für mich eigentlich immer das Entscheidende. Am liebsten ein persönliches Gespräch, ganz unverbindlich, oder ein Telefonat. Wenn jemand aus Hamburg Interesse hat, dann kann ich nicht mal schnell für eine Stunde nach Hamburg auf meine Kosten fahren, um mich mal nett zu unterhalten. Aber im Moment ist das Thema halt auch durch Corona ein bisschen schwieriger. Also von daher sage ich, das Persönliche ist mir immer am liebsten, weil man da auch ein Vertrauen aufbauen kann, ein Gefühl füreinander hat. Das passt am besten, aber nur um sich mal zu informieren, eine Mail schicken, anrufen, wie auch immer, und dann schicke ich auch gerne mal noch ein paar nähere Unterlagen oder ein Angebot, mal so ein so ein Standardangebot, wo man sagt, das würde es in etwa kosten, weil dann muss man das ja individuell ausarbeiten, wie viele Niederlassungen haben die, wie kann man das kombinieren, wie kann man den Ablauf machen. Das wäre so die Vorgehensweise. Ne?
Ja, für alle Personaldienstleister, wir werden Ihre Kontaktdaten in diese Shownotes, also unterhalb dem Podcast, mit verlinken. Wir werden uns sehr freuen, wenn der ein oder andere Kontakt darüber entsteht. Herr Panek, vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank, dass Sie uns das Thema so gut veranschaulicht haben. Und ich wünsche Ihnen sowohl beruflich als auch gesundheitlich in der Situation hier gerade alles Gute weiterhin. Und ich freue mich, Sie auch bald mal persönlich kennenzulernen.
Genau. Vielen Dank, das wünsche ich Ihnen auch.
Wenn Sie weitere Informationen zu den Themen Zeitarbeit und Personalvermittlung erhalten möchten, dann abonnieren Sie einfach unseren Kanal auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Deezer, Google Podcasts und viele mehr. Oder besuchen Sie unsere Homepage auf www.der-zeitarbeitscoach.de. Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass wir Sie unabhängig und nach bestem Wissen und Gewissen informieren wollen. Wir haften nicht für Irrtümer, fehlende Aktualität oder für Quellen von Dritten. Der Einfachheit halber wird im gesamten Podcast die männliche Form gewählt. Der Zeitarbeitscoach-Podcast wird unterstützt von PerseOne Solutions, Ihr Partner für HR-Vendor-Management und Consulting. Wir machen Unternehmen fit für die Personaldienstleistung. Bis demnächst, Ihr Patrick Reiner.